Das Fußball-Podcast.
Was? Wie?
Jaha, das Fußball-Podcast. Mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
Und jetzt geht's los. Die zweite Folge von Das Fußball-Podcast. Dem ersten Podcast Deutschlands, bei dem Frauen über Männerfußball reden. Ich bin Daniela, aktuell in Dresden. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich meine zwei Ladies heute wieder bei mir habe und sende heute mal ganz besondere Grüße nach Berlin zu Annie, die nämlich heute Geburtstag hat. Ganz
yay! Juhu! Geburtstag! Naja, irgendwann wird es mit dem Geburtstag auch ein bisschen langweilig und ein bisschen lame, aber ja, ich habe heute schon sehr schön ein Frühstück gehabt, habe dann aus dem Fenster geguckt und ein Glas Sekt getrunken und habe dann gedacht, oh Gott sei Dank, gleich treffe ich wieder Daniela und Sabrina und wir können uns ein bisschen unterhalten, nur vielleicht nicht so übers Älterwerden, das ist bei dem Wetter in Berlin gerade ein bisschen blöd. So Depri-Stimmung ist angesagt. Also wer ein paar aufmunternde Worte hat, bitte gern bei das Podcast auf Instagram ein paar aufmunternde Worte gegen das blöde Wetter in Berlin hinterlassen, wünsche ich mir zum Geburtstag.
Es ist ja auch schon dein zweiter Corona-Geburtstag. Ich kenne das Problem ja.
Richtig.
Das ist einfach nur das, was man braucht.
Naja.
Und weiterhin haben wir heute in der Runde die liebe Sabrina in Magdeburg. Hallo.
Hallo, ich grüße euch. Und Annie, wie schön, dass ich heute einen Grund habe, Wein zu trinken. Also auf dich, ne? Prost.
Yeah.
Ganz viel Gesundheit, Glück. Und ich finde es ganz wunderbar, dass wir dir diese zweite Folge das Fußball-Podcast zum Geburtstag schenken können.
Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Also Prost.
Prost.
Das war jetzt ein Wasserglas mit Sekt. Oh, und du hast so eine schöne Fußballtasse, Daniela.
Ja, ich habe hier die das Fußball-Podcast-Tasse in der Hand. Die ist bisher noch intern, aber je nachdem, wie wir wachsen, könnten wir uns, glaube ich, auch gut vorstellen, damit in die Produktion zu gehen.
Aber also kann man ja schon mal verraten, die hat ja ein mega cooles Gadget, und zwar diesen Ball, ne, am Henkel, den man drehen kann. Was würde man sich mehr wünschen?
Ja, also an alle Fans da draußen, wir werden die Tasse auf jeden Fall auf unseren Kanälen posten. Wenn ihr Interesse dran habt, dann schreibt uns. Wir warten quasi nur auf euer Zeichen.
Daniela, würdest du dann heute während des Podcasts mal üben, ob man daraus vielleicht auch einen Weißwein oder einen Rotwein trinken kann oder so? Ob das auch mundet?
Achtung, ich habe da ein Bier drin. Ein Radler.
Also ein Radler geht schon mal.
Ein Radler geht gut. Radler geht gut. Multifunktional einsetbar.
Tolle Teil. Ja.
Also, Tasse. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind, denn wir haben ja letzte Woche so einige Tipps abgegeben über die Bundesliga und die Champions League und was da alles war. Und wir lagen verdammt richtig, ne? Also ich glaube, wir können als Orakel einsteigen.
Ich habe mich ja relativ zurückgehalten mit den Tipps. Ich bin nicht so die Tipperin. Aber es habt ihr beiden echt richtig gut gemacht. Also wie gesagt, wirklich, ihr könnt gebucht werden für die Europameisterschaft. Ich erwarte da einige Anfragen.
Ja, das funktioniert aber nur durch deinen guten Input, Sabrina. Das ist ja nur, weil das so, weißt du, weil wir so den Flow hatten.
Also ich tippe auch in Zukunft alles außer Erzgebirge Aue, weil das hat ja, wie wir uns erinnern, nicht so gut funktioniert. Aber naja, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Wir starten mal und gucken auf die Champions League. Wir hatten ja die letzten beiden Abende ganz viel Fußball zu gucken. Am Dienstag der FC Bayern in Paris. Gewonnen, aber leider am Ende doch gescheitert und nicht weiter. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen am Dienstag?
Also ich kann sagen, ich habe vor allem wieder einen total, wie beschreibe ich das am besten? Der hatte so einen leicht psycho angeknacksten, irren Blick wieder, der Thomas Müller. Der hat schon wieder, wenn der mal so von der Kamera eingefangen wurde, sah der schon wieder so richtig wild aus, ohne dass der muss nur so ein Rauschen im Ohr gehabt haben schon wieder. Und es war ein unglaublich schnelles Spiel. Also da war so viel, ich sag das jetzt hier einfach mal so, ich bin genetisch nicht dazu veranlagt, Bayern-Fan zu werden, als Berlinerin. Aber ich kann sagen, das war ein rasantes, ein richtig cooles, hartes Fußballspiel. Und ich habe zwischendrin mich ertappt, dabei zu denken, jetzt hätten sie es aber verdient. Die Bayern nämlich. Und da war ich ein bisschen von mir selbst überrascht, weil es war richtig heiß.
Ja, ich muss auch sagen, also ich finde es ein bisschen schade, dass ich finde es halt mega schade, dass auf jeden Fall die deutschen Teams raus sind. Egal, ob man Bayern-Fan ist oder nicht, wäre ein internationaler Wettbewerb mit deutscher Beteiligung natürlich schön. Es ist vielleicht sogar das heimliche Finale gewesen, ich weiß es nicht, weil es einfach mega starkes Spiel war. Aber die Randerscheinungen dieses Spiels sind ja auch nicht ganz uninteressant.
Ja, das stimmt. Also stellenweise erinnerte mich dieses Spiel in der ersten Halbzeit so ein bisschen an das Hinspiel, also nur spiegelverkehrt quasi. Also PSG hatte ja eine Chance nach der anderen und hat alles getroffen, was am Tor dran ist. So, das war selbst nicht. Das war ja schon ziemlich krass, muss man sagen. Und die Elf, die da auf dem Platz stand, ist ja auch wirklich stark gewesen, trotz der Verletzungsmisere, die sie hatten. Wenn man sich aber die Bank angeguckt hat, dann wurde das da schon ganz schön dünne. Und das ist ja auch eines der Probleme, was es da so intern bei den Bayern gibt, nämlich die Kaderplanung. Es gibt ja da schon seit längerem einen Streit zwischen Hasan Salihamidžić und zwischen Trainer Hansi Flick, der ja jetzt eigentlich heute mit einem Gespräch zusammen mit Oliver Kahn, dem zukünftigen Vorstand quasi, geklärt werden sollte. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Der Konflikt ist trotzdem noch da. Wie seht ihr das denn? Auf welcher Seite steht ihr denn? Auf der von Bratzo oder eher auf der von Flick, liebe Sabrina?
Ganz schwer, sich dafür eine Seite zu entscheiden, ehrlich gesagt, wenn man nicht die ganzen Interna kennt. Ich gehe natürlich mit Flick, dass ein Trainer weitestgehend und so gut wie es geht in Kaderplanung eingeschlossen werden muss und da auch ganz klar seine Vorstellungen haben darf und auch muss, weil er muss ja am Ende mit der Mannschaft möglichst viele Erfolge einholen. Ich sage aber schon mal vielleicht als kleines Teasing, bevor ich gleich an Andy weitergebe, dass ich glaube, dass Flick nach dieser Saison geht, ob er nun Bundestrainer wird oder nicht.
Ich bin eigentlich so ein Bolzplatz-Fußball-Romantiker, so in mir drin. Und ich bin immer noch so der Meinung, ein Trainer erst recht von so einer sehr erfolgreichen Mannschaft, wie die Bayern das ja nun aus meiner Sicht leider ja sind, der muss eben einfach wissen, wen habe ich da zur Verfügung, wie setze ich die ein, ich bin der Trainer, ich habe eine Strategie und wen benutze ich dafür, damit diese Strategie auch möglichst erfolgreich aufgeht. Und dass da nun ehemalige Spieler ihm so massiv reinreden können und ihm das Leben da so schwer machen, das finde ich richtig kacke. Ich denke immer noch, der Coach ist der Chef, sonst würde er nicht Cheftrainer heißen und dieses Wort Chef schon im Namen tragen, wenn dann irgendwie von seitens der Vereinsleitung ihm da immer zu reingeredet und reingegrätscht wird und er ausgebremst wird auch. Und bei kleinsten Versuchen, die man ja nun mal machen muss, um sich weiterzuentwickeln, klar kommt man da auch mal ins Straucheln. Und klar ist das Pensum, was die Bayern jetzt auch, wie ein paar andere Vereine auf der Tasche hatten, immens. Das musste erstmal abliefern und für jedes einzelne Spiel die Spieler so einstellen, dass sie eben auch genau wissen, wo renne ich hin, was mache ich mit dem Ball, wenn hinter mir links der und der auftaucht. Ne? Und da kann nicht einfach irgendjemand vom Schreibtisch aus kommen und dir eine Strategie vorgeben wollen oder dich vielleicht sogar indirekt so ein bisschen, als du bist der keine Ahnung hat, hinstellen. Sowas finde ich echt, da bin ich, glaube ich, ein bisschen, fußballromantisch veranlagt.
Am Ende des Tages muss da natürlich einen Kompromiss finden. Also ich glaube, Herbert Heiner hat es ja auch gesagt, es ist eine Corona-Krise da. Sie haben nicht den Umsatz und den Gewinn eingefahren wie in den Jahren zuvor und sie müssen da schon ein bisschen schauen. Ich glaube aber trotzdem natürlich, dass Bayern München da nicht am Hungertuch nagen wird in den nächsten Jahren, trotz Corona.
Da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Also und einen Spendenaufruf brauchen die bestimmt auch nicht.
Ich finde es halt irgendwie ein bisschen skurril, weil Hansi Flick hat mit den Bayern jetzt 6 Titel geholt. Das ist wahnsinnig viel. Und er ist der erste Trainer nach Jupp Heynckes gewesen, der das Triple geholt hat. Also er hat eigentlich alles erreicht und hat ja eigentlich auch all das, was sich die Bayern immer von einem Trainer gewünscht haben oder was sie zumindest gesagt haben. Er sollte am besten deutsch sein, er sollte den Verein kennen, er sollte mit den Stars umgehen können und gleichzeitig aber auch die Jungen weiterentwickeln. Und all das hat Hansi Flick ja. Und deswegen finde ich es so erstaunlich, dass wir jetzt so eine Diskussion haben. Ich gehe mit dir mit, Sabrina. Ich glaube auch, dass Flick gehen wird zum Ende der Saison, wohin auch immer. Ich habe aber ehrlicherweise nie für möglich gehalten, dass Hasan Salihamidžić so eine, wie soll man das sagen, so eine Kraft- und machtvolle Position einnimmt. In meinen Augen war der immer nur das eingesetzte Gesicht von Uli Hoeneß. Also ich habe dem nie zugetraut, ja, das Sprachrohr, genau. Ich habe ihm nie zugetraut, dass der wirklich Ärger machen könnte oder sich vorne ranstellt und seine eigene Meinung so vertritt, wie er es jetzt tut. Also für mich war er immer nur, um es mal übertrieben zu sagen, eine Marionette, die das tut, was Uli Hoeneß ihm sagte. Jetzt ist Hoeneß weg. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das immer noch so ist oder ob das jetzt tatsächlich Salihamidžić eigene Entscheidungen sind, die er da umsetzt.
Naja, es sind ja diese internen Strukturen, da kennen wir ja jetzt ja nicht, wer wen in welches Lager jetzt zu zählen hat und so weiter. Aber ich denke schon, dass auch in Salihamidžić ein großes Lager hinter sich hat. Und es ist natürlich die Frage, wer aus dem Verein ganz klar zum Lager Salihamidžić und wer zum Lager Flick gehört. Und das ist ja dann auch immer ja, so eine interne Geschichte, die dann ja, ausgelotet wird am Ende des Tages. Aber ich fand ja, muss ich sagen, den Auftritt von Lothar Matthäus bei Sky dann sehr, sehr interessant.
Da habe ich echt auch gedacht, ich bin im falschen Programm. Das sagt der nicht alles. Das macht der nicht. Das macht der Lothar nicht. Nein. Aber hat er wohl.
Er brachte ja dann, wie ja alle wissen, Julian Nagelsmann ins Spiel als Nachfolger und sagte dann auch, dass wirtschaftliche Dinge, so viel man weiß, auch schon besprochen sind. Und das ist ja dann quasi, also da fehlt ja dann nur noch die Unterschrift, oder wie?
Wenn es nach Lothar geht, ja.
Aber Nagelsmann sagte ja, es gibt und es gab keine Gespräche, dass das bei Trainern nichts zu bedeuten hat, hat ja die letzte Woche gezeigt, ne? Alla, ich bleibe, haben ja gewisse Personen gesagt. Aber ich kann mir den Nagelsmann irgendwie nicht bei einem Bayern vorstellen, weil der für mich auch so eine eigenständige Persönlichkeit ist, die irgendwie ihren eigenen Weg geht. Also es ist wirklich nur meine persönliche Einschätzung. Und ich glaube, er hat da in dem Konstrukt FC Bayern keinen Spaß aus der Hinsicht, weil er ist Flick, glaube ich, sehr ähnlich. Er hat seine Meinung, er vertritt ihn nach außen. Wenn er einen Spieler will, dann tut er alles dafür, dass er ihn bekommt. Und wenn er da einfach nicht mitreden kann, dann ist das nichts für ihn, denke ich.
Also für mich ist Nagelsmann ganz klar derjenige, der über kurz oder lang zu Bayern München gehen wird als Trainer. Und ich finde, also wer außer er sollte da besser hinpassen. Er ist gebürtiger Bayer, geboren im Landsberg am Lech, habe ich heute nochmal nachgeschaut. Er ist FC Bayern-Fan seit Kindertagen und einfach, was die Bayern ja auch gelernt haben, das hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen, Daniela, ist nach dieser Ancelotti-Ära, dass sie einfach ja einen Trainer wollen, der wahrscheinlich die deutsche Sprache wirklich beherrscht, nicht aufgrund der Spieler im Team, sondern aufgrund dieses Umfeldes, um die Entscheidungen ordentlich kommunizieren zu können. Und Sport 1 hat ja vermeldet, dass wenn es zur Ablöse kommen sollte, 15 bis 20 Millionen Euro im Raum stünden und alles über 15 Millionen Euro wäre Weltrekord, was Trainerablösen angeht.
Irre, irre, irre. Aber stell dir doch jetzt mal den Nagelsmann gemeinsam mit Salihamidžić vor. Das ist doch keine bessere Konstellation, als es jetzt ist. Die geraten doch wieder aneinander.
Das ist aber, glaube ich, meistens so, dass so sportlicher Leiter und Trainer so Konfliktpotenzial schon haben, weil beide wollen ja aus ihrer Position den Verein gut nach vorne bringen. Und ich glaube, dass es da immer irgendwelche Reibungspunkte geben wird. Aber dieser Nagelsmann, ich meine, der ist ja unfassbar. Der ist derselbe Jahrgang wie ich, 87er Jahrgang, ist einfach saustark in seinen Trainerleistungen. Und für ihn ist es natürlich der nächste und große Schritt, den FC Bayern zu trainieren. Und was gibt es Besseres in Deutschland, was für einen Trainer, als zu diesem Verein wechseln zu können. Und diese Chance wird er sich, glaube ich, nicht entgehen lassen, egal wer auf dieser sportlichen Ebene unterwegs ist als Leiter.
Also, so wie ich den Nagelsmann beobachtet habe, wie er sich auch verhalten hat, als er von Hoffenheim nach Leipzig gewechselt ist, ich glaube, und ich will hier mal wieder das Orakel rauskramen. Ich denke, einem Julian Nagelsmann ist Bayern München, schreibt's auf, zu popelig. Ich bin fast 100, also sagen wir mal zu 95% davon überzeugt, dass der Kollege Nagelsmann in Richtung zum Kollegen Tuchel so auf diese Insel verschwinden wird.
Also ich habe jetzt gerade mit dem Kopf geschüttelt, was leider die Zuhörerinnen und Zuhörer von das Fußball-Podcast nicht sehen konnten, aber ich sage, Annie, da liegst du absolut falsch. Also für Julian Nagelsmann, der Bayern-Fan ist, gibt es nichts Größeres. Ähnlich wie jetzt der Dortmund-Coach, glaube ich, sein Lieblingsverein zu trainieren. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es schon Gespräche gab zwischen Nagelsmann und Bayern München, und zwar 2015. Da ging es um die Stelle des U19-Trainers und schon damals wollte er unbedingt zu Bayern München. Uli Hoeneß war da dran und nur Dietmar Hopp hat da quasi einen Strich durch die Rechnung gezogen. Also ich glaube, seine Ambitionen sind ganz klar. Und ich sage, schreib's bitte auf, Daniela und Annie. Julian Nagelsmann wird
Ja, wer macht denn heute übrigens das Protokoll? Wir brauchen noch einen Praktikanten.
Genau, ihr könnt euch gerne bewerben. Julian Nagelsmann wird, wenn nicht in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr zu den Bayern wechseln.
Wir müssen durchhalten.
Okay, also wir müssen mindestens so lange durchhalten, damit wir das dann nächstes Jahr auch auswerten können, wer von euch beiden hier recht hat. Ganz spannend ist ja, in der neuen Sportbild, die gestern herausgekommen ist, hat ein ehemaliger Trainer gesprochen, der lange, einige Monate beim FC Bayern war, und zwar Niko Kovac, und hat sich geäußert zu diesem ganzen Konflikt, den es da quasi gerade gibt, und hat gesagt, dass er bei der Kaderplanung seines jetzigen Clubs Monaco stark mit eingebunden ist und dass das genau das ist, was jeder Club braucht, und dass genau das bei den Bayern nicht existiert. Also er hat sich da quasi geäußert und hat gesagt, dass er Flick zur Seite springt und diesen Aspekt kritisiert. Glaubt ihr denn, dass Nagelsmann einer ist, der sich in die Kaderplanung einmischen möchte oder der eher da nebenher läuft?
Er ist der Kadermacher. Nagelsmann sagt, den finde ich gut, hol den, der spielt hier. Punkt. Und der sagt, der steht nicht da und wartet, bis jemand kommt und sagt, hier Julian, ich möchte dir gerne den Klaus Günther vorstellen. Ich finde den ganz dufte und sein Vater hat dem Verein auch viel Geld gegeben. Lass den mal spielen. Und dann sagt der Julian, ja, naja, klar, okay, machen wir so. Das ist er nicht. Mm-mm. Und der nimmt jetzt bei Leipzig nochmal bis wann ist der, bis 23 oder so, ne? Bis 2023 unter Vertrag. Dann nimmt der nochmal richtig alles auseinander. Und dann, ich komme auf die Notiz von vorhin noch mal gerne zurück, wird er Fußball Deutschland, glaube ich, verlassen in Richtung Premier League. Und es wird so spannend, Sabrina.
Bis 23 bleibt er aber leider nicht bei RB.
Wir können ja um eine Flasche Sekt wetten.
Ja, das reicht mir nicht. Also dann bis dahin müssen wir irgendwas, was den Preis weiterentwickelt. Ne? Also wo der Wert steigt mit den Jahren. So ein Produkt brauchen wir.
Dann das Fußball-Podcast-Kaffeetasse.
Die steigt auf jeden Fall im Wert. Auf jeden Fall. Ja.
So sieht's aus.
Glaubt ihr denn, um nochmal jetzt den Abschluss zu diesem Thema zu finden, dass die Chefetage der Bayern einen Nagelsmann einem Salihamidžić vorziehen würde, Sabrina? Also wenn man die beiden jetzt abwägen müsste, weil sie zusammen nicht können?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Bayern mit ihren ehemaligen Spielern und Mitarbeitern sehr loyal umgehen, habe ich das Gefühl. Also, tschüss Annie. Annie macht gerade die Treppe und verlässt diesen Podcast. Ich glaube nicht, dass es da zu Abwägungen kommt. Ich glaube am Ende des Tages, dass sich beide dann, dass beide ermahnt werden, sich bitte zusammenzuraufen. Und das gehört auch zum professionellen Dasein im Fußballgeschäft dazu. Weil auch bei RB Leipzig wird Julian Nagelsmann Personen haben, denke ich mal, mit denen er nicht überall konform ist.
Er wird sich aber da nicht so reinreden lassen. Das macht er in Leipzig auch nicht. Aber wir werden es sehen. Das Schöne ist ja, wir werden es ja erleben.
Wir werden es erleben und wir werden es auf jeden Fall auch hier besprechen bei Das Fußball-Podcast. Dann hatten wir gestern Abend noch ein anderes Spiel mit deutscher Beteiligung. Borussia Dortmund gegen Manchester City, auch ausgeschieden. Allerdings beide Spiele verloren, obwohl es ja zwischenzeitlich gar nicht mal so schlecht aussah. Man ist ja bei Dortmund in Führung gegangen und nicht ganz unbeteiligt an diesem Tor war Emre Can, den ich ja letzte Woche hier so ein bisschen angegriffen habe und ich hatte mich schon gefreut. Mensch, einmal in Das Fußball-Podcast kritisiert werden und schon läuft's. Aber dann hat er leider noch einen Elfmeter verursacht, der auch heute noch am Tag danach für ganz schön viel Gesprächsstoff sorgt. Wie habt ihr diesen Elfmeter denn gesehen? War das einer? War es keiner? Annie?
Ich habe das gesehen und ich habe schon, noch bevor es anfing mit Zeitlupe und Diskussionen und Video und was auch immer, habe ich gesehen, wie der den Ball mit der Schulter vom Kopf weggelenkt hat. Just in der Sekunde, in der es passiert ist. 100% Elfmeter berechtigt, Genickbruch für den BVB. Emotional sind die da dann total zusammengebrochen. Das war für die wie so ein Déjà-vu, glaube ich. Und ich frage mich, was mit dem Erling los ist, weil wir haben ja auch hier hinter unseren nicht vorhandenen Kulissen den ein oder anderen BVB-Fan. Vielleicht sollten wir den auch mal in Das Fußball-Podcast einladen. Ist es nur so eine kleine Formschwäche oder warum hüpft er da so unmotiviert. Das ist so ein großer, starker, junger Mann. Und dann hüpft er da so umher und ich denke immer so, du musst doch vorne weglaufen. Mit dem Ball am Fuß, Tor machen, fertig. Das ist der Job. Aber irgendwie ist bei dem Jungen gerade so die letzten 10, 14 Tage echt massiv der Wurm drin.
Also ich muss Annie heute, glaube ich, in einer Tour widersprechen. Es tut mir leid. Aber für mich ist diese Elfmeter-Entscheidung skandalös, wirklich. Es ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter, hätte niemals gepfiffen werden können, wenn man sich den Ball unglücklich an den Arm köpfte. Da gibt es auch Regeln dazu. Schade, dass der Schiedsrichter diese in diesem Fall offensichtlich nicht kannte. Oder, Daniela?
Also man muss ehrlicherweise sagen, die FIFA-Regel besagt ja, wenn der Ball mit dem Kopf an den Arm gelenkt wird, ist es kein Elfmeter. Ich glaube, es ist einer, weil sich Emre Can einfach unfassbar dumm anstellt. Dieser Typ hat über 260 Spiele in den größten europäischen Ligen und Wettbewerben. Das war seine Lieblingsposition, die er da gestern gespielt hat. Und dann stellt er sich einfach nur dumm an. Also diese Regel gibt es, dass es kein Elfmeter dann ist. Das ist aber reine Interpretationssache. Und gestern wurde es eben so interpretiert, dass es einer ist. Ich würde es auch unterschreiben.
Ja, aber wir sind ja hier nicht im Deutschkurs, dass wir jetzt eine Interpretation nach der anderen irgendwie wie bei irgendwelchen Gedichten haben sollten.
Es ist halt schon echt unglücklich. Also in meinen Augen ist es auch so, als ob er den Arm einfach viel zu weit oben hat und dann im letzten Moment checkt, scheiße, mein Arm und dann den Kopf nochmal nachzieht. Also es ist einfach, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, dumm gelaufen. Und ich habe gestern bei dieser Szene einem Freund geschrieben, was für ein Vogel. Und er schrieb mir zurück, Vögel sind filigraner als Emre Can. Also diese Beleidigung war quasi zu viel des Guten. Also ich find's durchaus auch strittig, aber er hat's halt auch einfach nicht besser verdient. Also Entschuldigung, wer da in so einer Situation so an den Ball rangeht, das ist nicht klug.
Naja, also er hat, ja, der Kopf hat den Ball auf die Schulter, aber denn jeder andere wäre weggegangen. Und er hat eben mit der Schulter nochmal nachgezogen. Also ich mache nebenberuflich im privaten Hobby ein bisschen Ballettunterricht und es war genau so eine tänzerisch choreografierte Schulterarm hin zum Ballbewegung und nicht, oh Gott, ich darf jetzt den Ball nicht da an den Arm kriegen, Bewegung. Also das war einfach ganz schlecht. Also da haben andere schon eleganter beschissen.
Und das war der Start für die Niederlage, ne?
Ja, das war der Genickbruch.
Ja. Also das wollte ich auch gerade sagen. In dem Fall schade, dass sich daran jetzt dann die Niederlage anschließt und damit auch das Aus in der Champions League.
Aber wir haben ja noch einen.
Wen haben wir denn?
Einen haben wir ja noch dabei.
Wen haben wir denn?
Na, Thomas Tuchel.
Dann haben wir auch Timo Werner noch.
So, guck mal, und da wird's doch dann schon wieder interessant. Wer alles da nicht...
Na, und Rüdiger und Havertz.
Seht ihr, Mädels, alles gar nicht so schlimm. Nur halt ganze Vereine sind nicht mehr dabei.
Aber man muss schon sagen, also nach diesem Elfmeter gestern war es einer, war es keiner. Dortmund hat dann schon deutlich nachgelassen. Also gerade das 2-1 von Foden, wie der da total frei rumsteht und einfach keiner sich für ihn zuständig fühlt, da war man dann wahrscheinlich auch mit dem Kopf schon woanders und hat abgeschlossen, ich weiß es nicht. Ich fand es schade, weil wenn man die Leistung gerade mit den Spielen in der Bundesliga vergleicht, war das schon deutlich stärker als alles, was wir von Dortmund da in den letzten Wochen gesehen haben. Am Ende hat es nicht gereicht. Mein Man of the Match übrigens war Bellingham. 17 Jahre, was für ein Tier, wie der wühlt, wie der kämpft, wie der überall ist, wie der mit einer Grätsche hinten noch ein Tor verhindert. Krasser Typ, 17. Also
jetzt muss ich aber mal widersprechen. Das war der Kollege, während sich 5, 6 andere um Ball prügeln, steht er an der Seite, da wo er ja stehen soll, und hat tatsächlich beide Arme in der Hüfte. Ja, hat die Füße hüftbreit unter sich gestellt und guckt so, was die so machen. Anstatt hinzugehen und mitzumachen. Und das habe ich ein paar Mal bei ihm gesehen. Aber ist ja noch ein junger Mann, da kommt noch was. In einem Champions League-Spiel steht er da und klemmt sich die Hände in die Hüfte.
Also auf Bellingham können wir auch dann in Staffel 2, 3 und 4 von das Fußball-Podcast gespannt sein.
Schwarz-Gelb sind zwar nicht so meine Farben, aber ich bin sein Fan. So ist es nicht. So ist es nicht. Ja, Champions League aus oder Europapokal aus für alle deutschen Mannschaften. Es gibt da noch ein paar einzelne deutsche Vertreter, das hatten wir ja eben. Am Wochenende geht es ja dann weiter mit der Bundesliga, um nochmal auf unsere beiden Vereine von eben zu kommen. Die Bayern spielen in Wolfsburg. Wer hätte gedacht, dass das so ein Spitzenduell ist, ehrlicherweise. Was können wir denn da erwarten, Sabrina? Was glaubst du denn?
Na, ich bin gespannt, ob es jetzt nochmal spannend wird, nachdem ihr ja richtig orakelt habt, was das Unionsspiel angeht. Vielleicht in der Meisterschaft, ob die vielleicht doch nicht ganz so vergeben ist. Aber vielleicht haben es die Bayern mit Lothar Matthäus auch geschafft, genügend Unruhe bei RB Leipzig zu sorgen und dass da RB Leipzig also die nächsten Spiele nicht so brilliert. Ich bin gespannt.
Na gut, RB ist ja morgen Freitag, empfängt Hoffenheim. Das ist ja jetzt, glaube ich, jetzt nicht so das Großartige. Hoffenheim feiert sich wahrscheinlich immer noch, dass sie Teilnehmer der letzten Montagabendpartie gewesen sind. Mit dem langweiligen 0:0. Ich denke mal, dass bei den Bayern jetzt ganz schön das große Aufräumen und schwarze Peter-Zugeschiebe losgeht und die paar Hansels, die noch spielen können, oder die noch auf der Bank sitzen und gern spielen würden, die werden sich richtig reinhängen. Ich denke mal, das wird so ein richtig fieses Aufbäumen werden. Und es wird auch kein schönes Spiel, es wird ein sehr hartes Spiel. Und am Ende ist es, wie das geflügelte Wort sagt, wird dann so lange gespielt, bis die Bayern gewinnen.
Oh, das ist aber, aber die Bayern können sich ja jetzt auch voll auf die Liga konzentrieren, ne? Also Pokal aus, Champions League aus, also jetzt alles Richtung Meistertitel.
Klasse, so haben sie sich die Saison vorgestellt, in jedem Fall.
So hat sich Bratzo die Saison vorgestellt.
Spielen sie um sich, um das Single, super.
Und Borussia Dortmund kommt dann am Sonntag zum Zug gegen Werder Bremen. Genau. Da geht es ja eigentlich nur noch so um die goldene Ananas, finde ich. Also das ist ja, ich glaube nicht, dass Dortmund nochmal auf die Champions-League-Plätze vorrückt.
Ja, ich glaube, also müssen sie schon ganz schön viel Glück und Moral haben, um das zu schaffen. Aber es wird auf jeden Fall sehr schwer, weil die anderen Teams sind ja auch ganz gut im Fahrt aktuell.
Schauen wir mal auf Liga 2. Da hat ja am vergangenen Spieltag ein Verein, der ja als letzter der zweiten Liga gerade zugange ist oder schon eine Weile zugange ist, für viel Furore gesorgt, nämlich die Würzburger Kicker. Sabrina, was war denn da los?
Genau, also da gab es eine strittige Schiedsrichterentscheidung und zwar in der 19. Minute, als ein Innenverteidiger von Nürnberg einen heraneilenden Würzburger faulte als letzten Mann. Und dafür gab es dann halt nur die gelbe Karte und kritisiert worden ist halt, dass der VAR sich nicht eingeschaltet hätte aus Köln und das nicht moniert hätte. Der hat es aber damit begründet, dass die Fernsehbilder oder die Bilder, die der VAR hat, nicht ausreichen würden, um zu erkennen, wer jetzt dann eher am Ball gewesen wäre, der Torwart oder halt der Würzburger. Daraufhin hat aber der Thorsten Fischer, der Sponsor, der für Flyer-Alarm quasi bei den Würzburgern unterwegs ist, gesagt, dass er das so nicht mehr akzeptieren kann. Und aufgrund dieser ganzen Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, sie haben 11 gezählt, die spielentscheidend sind über die komplette Saison, also Elfmeter, Pfiffe, Platzverweise, Eck- und Freistöße, die zweifelhaft waren, möchte er sein Engagement, heißt sein Sponsoring beim DFB, kündigen. Und das ist natürlich ein krasses Thema, wenn sich ein Sponsor hinsetzt, weil sein Club in der Liga seinem Anschein nach benachteiligt wird, dann zu sagen, dass er auf der nationalen Landesebene sozusagen beim DFB das Sponsoring zumindest im Herrenbereich kündigen wird.
Ich bin ja über die Meldung ehrlicherweise auch ein bisschen gestolpert und fand das sehr, sehr krass. Warum, das sage ich gleich. Ich habe mich heute mal so ein bisschen in das Thema eingearbeitet. Und wenn er sagt kündigen, dann wurde das ja am Montag schon wieder gerade gebogen. Also er hat noch Verträge bis 2023 mit dem DFB und die wird er auch so lange erfüllen und wird sie dann nicht verlängern. Du hast ja gerade schon mal gesagt, Thorsten Fischer kann das nicht mehr aushalten, dass bei seinem Club sowas vorkommt und die so benachteiligt werden. Wenn man mal so ein bisschen recherchiert, dann findet man raus, dass Flyer Alarm, also eine Online-Druckerei, nicht seine einzige Firma ist. Er hat nämlich auch noch die Flyer Alarm Global Soccer, quasi eine Firma, die vor allem den Fußball in den verschiedensten Bereichen unterstützt und stärkt. Und dazu zählen halt die Würzburger Kickers. Aber, Achtung, auch ein österreichischer Fußballverein, nämlich der Fußballclub Flyer Alarm Admiral Wacker Mödling, Und dem guten Zuhörer fällt jetzt auf, oh, da kommt ja das Wort Flyer-Alarm sogar im Namen vor. Das darf ja in Österreich so sein. In Deutschland ist das ja nicht so. Ja, 2020 hat man schon mal gesagt, dieses ganze Konstrukt rund um Flyer-Alarm ist so ein Red Bull Light. Würdet ihr das unterschreiben, auch im Hinblick auf die Situation oder diese Sache, die er sich da am Wochenende geleistet hat? Annie?
Also erstmal bin ich ja mit dem Herzen verbunden mit einem Verein, der ja auch ganz oft in der Bundesliga benachteiligt wird, ne? Die arme Hertha, da werden ja auch Sachen nicht anerkannt und. Ich kenne dieses Gefühl, aber nichtsdestotrotz, ich komme nochmal auf die Fußballromantik zurück, bin ich der Meinung, dass in Schiri, egal ob man da jetzt mit einverstanden ist, was der nur pfeift oder eben nicht pfeift, eben einfach mal die Autorität auf dem Platz ist. Und wenn er sagt, es ist jetzt so, dann ist es so. Und ob das jetzt irgendwem mit Geld in der Tasche nun passt oder nicht, das ist doch total Bums. Also ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt irgendwie alle Leute, die irgendwie Knete in Fußball stecken, uns jetzt erzählen, wie die Ergebnisse zu werten sind? Nee, ganz großes Buh. Dann soll er gehen. Also dann kann er mit den österreichischen Fans das so machen und so. Man kann seinem Verein auch anders beistehen, ohne dass man jetzt da dieses ganz große Scharmützel auffährt und am Ende ja auch bloß so eine Art Effekthascherei betreibt. Also es hat ja null Konsequenz erstmal. Und bis 2023 fließt ein Haufen Wasser, die Spree noch runter. Ne, wer weiß, was ihm bis dahin einfällt und welche Unterfirma er gründet, wie die dann heißt, die dann eben doch weiter das Sponsoring da betreibt. Also das ist so ein... Die einen machen die Geschäfte und die anderen machen halt die Spiele. So, und da sollen die denen nicht reinfuschen. Punkt. Ich habe heute Geburtstag. So.
Also ich glaube aber, er hat natürlich mit Felix Magath im Hintergrund ein ganz, ganz starkes Fußballgenie, das auch bei Flyer Alarm tätig ist. Und ich glaube schon, dass da viele Beratungen stattfinden. Und ich habe mal geschaut, also es gibt ja da auch so wahre Tabellen.de, wo man dann nachschauen kann, wo stünde jetzt der Verein jetzt, wenn die Schiedsrichterentscheidung so und so. Und da hätte der Verein Stand jetzt 4 Punkte mehr und würde halt natürlich nicht ganz so viel Abstand haben zu den anderen als jetzt momentan und mit 20 Punkten. Und also ich sag mal, ich habe beide Seiten, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Seite Thorsten Fischer, der sagt, ich habe da die Schnauze voll, ich möchte das nicht mehr, hier ständig die kleinen Vereine benachteiligen und so weiter und so fort. Und wir wären jetzt noch viel näher dran im Abstiegskampf. Ich kann das durchaus nachvollziehen, diese Gefühle, die er hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, muss man auch konstatieren, dass die Würzburger Kickers echt eine richtig beschissene Kacksaison spielen und dass das nicht nur an den Schiedsrichtern liegt, dass sie da stehen, wo sie stehen. Sie würden auch so oder so, glaube ich, absteigen. Und plus, stellt euch mal vor, was los wäre, wenn jetzt bei Wolfsburg gegen Bayern eine falsche Entscheidung gefällt wird und dann VW sagt, dann können wir uns leider nicht mehr beim DFB engagieren. Oder es sitzt jemand von Volkswagen im Kölner Keller und sagt, ja, aber da könnt ihr jetzt leider nicht eingreifen, weil hier denkt an unsere Millionen, die wir euch jeden Tag geben. Ne?
Also. Ich finde halt auch, also wenn, dann sollte einfach kein Verein benachteiligt werden. Und das ist ja auch das Ziel. Deswegen führen wir ja immer wieder neue Technologien ein, wie den Video Assistant Referee oder wie die Torlinientechnik, eben damit die Fehlentscheidungen minimiert werden, dass diese Techniken ausbaufähig sind. Das wissen wir ja. Aber das, was der Kollege Fischer da gemacht hat, das ist einfach der Grund, warum ich so froh bin, dass wir die 50+1-Regel in Deutschland noch haben. Denn er ist in meinen Augen vielmehr schon ein Investor als ein Sponsor. Und wenn er es könnte, würde er sich diesen Club kaufen und würde ihn auch hoch pushen, bis es nicht mehr geht. Also ich bin da leider auch so ein Fußballromantiker, der sagt, das sollte so nicht sein. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Diese Art zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mein Geld zurück, das hat halt so ein bisschen was von so einer Händedruck-Mentalität. Also wenn ich keine Gegenleistung bekomme, dann gibt's auch kein Geld von mir. Und das hat halt einen bitteren Beigeschmack, den ich im Sport so nicht so gerne sehen möchte. Ich mache ja manchmal auch beruflich so ein bisschen Pressearbeit nebenbei. Und aus der Schiene wiederum muss ich sagen, dass es einfach nur klug von ihm war, weil er sich eine geile Bühne geschaffen hat. Deutschland kennt jetzt seinen Namen, sein Gesicht, kennt jetzt nochmal Flyer-Alarm. Ich möchte nicht wissen, ob die Klicks auf die Website oder die Verkäufe in den Druckprodukten nochmal gestiegen sind in den letzten Tagen. Von daher war das einfach eine kluge Bühne, die er da genutzt hat. Und dann die Entscheidung ist ja am Ende gar nicht so dramatisch. Vielleicht wollte er seinen Vertrag 2023 auch nicht verlängern, kann es vielleicht auch finanziell einfach nicht und hat das als Ausweg genutzt.
Ja, aber so oder so bringt es halt dem Verein gar nichts. Punkt. Also das ist einfach nur so ein Selbstdarstellungsgedöns wieder, wo ich sage, das hat für mich jetzt beim Fußball nichts zu tun. Wenn er seinen Verein unterstützen will, dann soll er fragen, Leute, was braucht ihr? Wo fehlt's denn? Was wollt ihr denn machen, damit ihr, also welche Vision kann ich denn unterstützen? Und nicht so, ich bin jetzt eingeschnappte Leberwurst und dann kriegt ihr von mir die Buddelschippe nicht. So, das ist einfach so ein Kindergarten-Mist.
Aber was er natürlich gemacht hat, ist, dass man nochmal über den VAR nachdenkt. Und auch da, finde ich, muss sich der deutsche Fußball noch weiterentwickeln. Also ich habe vorhin mal nachgeschaut, in der NFL zum Beispiel beim Football gibt es den Video Assistant Referee seit 1999 und erste Versuche schon in den 70er Jahren. Und wenn es eine Szene gibt, dann können die Zuschauer genau das Material sehen vom Schiedsrichter, was er da auswertet, was ich halt auch sehr begrüße. Und vor allem muss der Schiedsrichter dann seine Entscheidung begründen über die Stadionmikrofone. Und das würde halt zu viel, viel mehr Transparenz führen. Und ich glaube einfach, dass unser Video Assistant Referee im Kölner Keller vielleicht sogar noch in den Kinderschuhen steckt und dass da nochmal ein paar Sprünge nach vorne auf jeden Fall notwendig
sind. Ja, aber ich meine, Fußball wurde auch vorher schon gespielt und es gab auch vorher schon strittige Entscheidungen und so weiter. Ne? Alles kein Grund, da jetzt irgendwie mit nassen Sand zu werfen. Es ist so. Aber ja, Daniela, du hast natürlich recht. Aus Marketing-Sicht ist das natürlich brillant genutzt, sag ich mal. Ne?
Und er bekommt eine Bühne im Das-Fußball-Podcast. Wer hätte das gedacht, dass Thorsten Fischer mal bei uns auftauchen würde?
Wer hätte gedacht, dass wir darin auftauchen würden? Ja. Schon zum zweiten Mal!
Wer hätte denn gedacht, dass wir nochmal über den Tabellenletzten der zweiten Liga reden, die ja wirklich, Sabrina, du hast gesagt, einfach scheiße, eine scheiß Saison spielen. Die haben 58 Gegentore bekommen. Also, wie gesagt, die hätten sie auch bekommen, wenn sie vielleicht 10 Fehlentscheidungen weniger gehabt hätten, meiner Ansicht nach.
Richtig.
So, dann gucken wir mal noch auf Liga 3 und da gucken wir mal nicht ans Tabellenende, sondern hoch an die Spitze zu dem Verein meiner Wahlheimat, zu Dynamo Dresden. Die Dynamos wollen ja, es gibt ein Lachen, ich sag das ganz ohne Wertung.
Natürlich, Daniela, natürlich.
Also, Dynamo Dresden, Tabellenerster in der dritten Fußball-Bundesliga, möchte natürlich aufsteigen. Die Ergebnisse in den letzten Spielen waren da aber nicht sehr förderlich. Und dann gab es unter der Woche eine Meldung, die Runde gemacht hat vom Portal www.24aktuelles.com, in der es hieß, Markus Kautschinski, der Trainer, ist entlassen. Oh mein Gott. Tatsächlich, dieses Thema Trainerentlassung in Anbetracht der letzten Ergebnisse ist nicht ganz neu. Es gab auch schon in den sozialen Netzwerken ein paar Diskussionen darüber. Auf die Meldung hin haben verschiedene Medienvertreter dann beim Verein angefragt. Der sagte, das ist keine verifizierte Information, sondern ein Fake. Jetzt habe ich mir diese Seite mal angeguckt und ich habe mal einen Artikel über uns erstellt. Da, den schicke ich euch jetzt mal live hier bei Das Fußball-Podcast in unsere Gruppe.
Oh, warte, ja, warte. Okay.
Denn die Seite www.24aktuelles.com ist nicht mal ein Nachrichtenportal. Es ist eine Seite, auf der jedermann Fake-Artikel erstellen kann, die am Ende einfach nur ein Witz sind. Es ist nicht mehr als ein Witz. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieder in Bezug auf meinen Job, den ich eigentlich mache, warum reagiert der Verein Dynamo Dresden auf so eine offensichtliche Witzmeldung überhaupt, wenn das Thema Kautschinski und Entlassung denn so aus der Luft gegriffen ist?
Darf ich raten? Wir sind ein bisschen dünnhäutig und überlegen so Sachen vor uns hin und huch, hat da jemand laut überlegt? So in etwa?
Na, ich glaube, bei Kautschinski geht es ja um Vertragsverlängerung oder nicht. Und es geht auch darum, gerade dass Dynamo Dresden jetzt nicht unbedingt die Fahrt hat im Aufstiegskampf, glaube ich, die sich der Verein aktuell erhoffen würde. Und natürlich haben sie ja auch gesagt, hinterfragen sie verschiedene Sachen und auch natürlich beraten sie über den Trainer, was aber nicht heißen soll, dass es zu einer Trainerentlassung kommen muss oder kann. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt nochmal die Reißleine ziehen, weil, also ich glaube an das Team, ich glaube an Sebastian May, ich glaube an die anderen Männer, die dort in diesem Team sind und ich glaube natürlich auch an
Max. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir uns jetzt mal die Leistung angucken, seit dem 1:1 der Dynamos am 13. März, was ja jetzt 4 Wochen her ist, gehen die Ergebnisse, naja, eher nach unten. Also man hat dann 1:0 bei 1860 verloren, dann gab es das 0:0 gegen Hansa, die auf Platz 2 sind und auch hoch wollen. Und zuletzt das 2:0 beim Tabellenletzten unter Haching. Man hatte zwischenzeitlich irgendwie mal 13 Punkte Vorsprung auf Platz 4, jetzt sind es noch 5. Es wird also eng, dazu kommt ein großes Verletzungspech und jetzt noch ein Corona-Fall bei Königsdorfer plus diese Diskussion um Kauczynski. Macht man sich da das Leben selber schwer hier in Dresden gerade?
Absolut. Aber ist es andererseits nicht schön, wenn man keine anderen Sorgen hat?
Es ist halt irgendwie auch ein bisschen schade. Also ich persönlich... bitte, Annie?
Nee, ich war jetzt einfach nur, ich habe noch mal ganz kurz geguckt, ist tatsächlich nur noch ein Pünktchen, dass Hansa Rostock hinten dranhängt in der Tabelle. Ich dachte, er ist sich jetzt falsch im Gehirn, aber nee, ist tatsächlich so. Ingolstadt und die Kogge direkt mal mit 58-59 Punkten.
Ja, und mittlerweile hat man auch in Dresden seit 348 Minuten kein Tor geschossen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wer es schießen soll, weil jetzt beim Spiel am Wochenende gegen Duisburg fehlen 9 Stammspieler, darunter Sebastian May, den Sabrina gerade ansprach, weil er sich die 5. Gelbe eingefangen hat. Und wenn ich das sage, bedeutet das viel. Ich fände es tatsächlich schade, wenn sie es jetzt noch vergeigen würden, weil sie haben wirklich in der Hinrunde eigentlich eine gute Saison gespielt, bis eben zu diesem Saarbrücken-Spiel. Die haben sich reingehängt, die haben ein gutes Spiel an den Tag gelegt und haben auch einen tollen Trainer an der Seite, der, das weiß ich, sich auch wirklich reinhängt und bis spät in die Nacht Spielideen entwickelt und da hinterher ist. Und dass er jetzt so in der Kritik steht und dass solche Falschmeldungen verbreitet werden und dass der Verein aber auch darauf anspringt, obwohl man ja sieht, offensichtlich, dass das eine Scherzseite ist, das tut der Sache einfach nicht gut.
Na, anspringen muss, weil natürlich alle im Umfeld, also da auch wahrscheinlich total nervös sind und die Medien da natürlich auch alles ausschlachten, was geht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Hansa Rostock und Ingolstadt jetzt auch nicht gerade den Moment haben. Also Dynamo Dresden hat eigentlich noch ja mehr oder weniger Glück, dass die Verfolger auch reihenweise patzen.
Aber ob das Glück bis zum Saisonende hält, das wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, ich fände es schade, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hätte ich gern Hansa und Dynamo wieder in Liga 2. Das wäre so ein bisschen mein romantisches Fußballherz würde höher schlagen. Aber ich bin sehr gespannt. Es ist halt auch so ein bisschen der Ton, der die Musik macht. Also ich weiß nicht, ob man mit der Aussage, das ist keine verifizierte Information, darauf reagieren muss oder ob man nicht hätte scherzhaft sagen können, das ist eine Witzeseite. Wir stehen zu unserem Trainer, ohne den Vertrag zu benennen, der ja auch demnächst ausläuft. Aber ist einfach keine kluge Reaktion in meinen Augen gewesen.
Aber auf dieser Seite gibt es immerhin eine verifizierte Nachricht, dass Daniela, Annie und Sabrina jetzt demnächst dem DFB helfen müssen, weil anders läuft das nicht. Das finde ich eine wichtige Information. Sehr, sehr süß geschrieben, Sabrina. Muss mal lesen.
Bitte, ich wünsche mir eine Reaktion von dir, Sabrina.
Ich hab's gerade offen. Also natürlich müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer von das Fußball-Podcast das auch nochmal dann aufmachen. Es heißt Beraterrolle, Ausrufezeichen, DFB stellt Anfrage an das Fußball-Podcast, Ausrufezeichen. Also ich finde auch, also da steckt gar nicht so viel Fake drin, wie wahrscheinlich bei Dynamo Dresden.
Ja, ne? So sehe ich das nämlich auch.
Guck mal, dann hauen wir das doch gleich mal in die Insta-Story.
Auf jeden Fall, wenn der Podcast draußen ist, könnt ihr diese bahnbrechende Geschichte dann auch auf unserem Instagram-Account sehen. So, sind wir mit den 3 Ligen durch. Habt ihr noch was auf dem Herzen, meine Damen?
Ja, mein Sekt wird warm.
Ja, mein Wein ist alle.
Da geht es nur um Fußball, ihr merkt schon.
Und apropos Wein, wir müssen uns irgendwann mal über Sascha Mölders unterhalten, weil das, finde ich, ist wirklich ein Phänomen. Dieser Mann mit seinem, wie soll man das ausdrücken, mit seinem kleinen Bierbäuchlein.
Waschbärbauch.
Der nicht so gestählt ist wie die meisten anderen Typen in diesem Fußballbusiness, der wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben nach vegan und keine Ahnung was richtet und trotzdem das absolute Monster ist, was den Sturm angeht und für mich zeigt, dass es im Fußball auf mehr ankommt als auf athletisches Schön, als auf einen athletischen Schönkörper.
Da habe ich doch direkt die nächste Phrase parat. Es kommt auf die inneren Werte an. Und wer so ein großes Kämpferherz hat, das so ein großes Herz braucht halt auch ein bisschen Platz. Ne? Es muss ja innerlich auch ein bisschen, ne?
Also wie gesagt, Daniela, Sascha Mölders, kannst du dir mal notieren, müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann eine Folge widmen und vielleicht wird er ja auch mal Gast hier bei Das Fußball-Podcast.
Das wäre doch toll. Ich glaube, er ist aber eher so Fraktion Bier, also dann müsste ich ihn, glaube ich, hier mit an meine Kaffeetasse mit dem Bier da drin.
Ist ja kein Problem.
Ist ja kein Problem.
Damit habe ich persönlich keine Sorge.
Ich teile gern, so ist es nicht. Gut, es war mir mal wieder eine Ehre. Ich freue mich oder wir freuen uns über jeden, der es bis hierhin gehört hat und der jetzt auch Feedback zur zweiten Folge gibt, die ja doch diesmal ein bisschen intensiver war als Folge 1. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Nächste Woche englische Woche, das heißt, da haben wir auch wahnsinnig viel zu besprechen. Das wird ein Fest.
Auf jeden Fall und die Halbzeit ist voll, Mädels.
Stimmt, wir haben eine ganze Halbzeit, es ist quasi die dritte Halbzeit
ja.
hier.
Eine schöne ja, geht der zweite Durchgang startet gleich in 10 Minuten schon wieder. Ja, das.
Also, vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.
Passt auf euch auf.
Das Fußball-Podcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina, die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußball-Podcast.